Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja Leute, wenn man Kontakt halten will zu allen möglichen Menschen, gibt es natürlich verschiedene Wege, aber ich kann euch sagen, so ein Podcast, der deckt dann manchmal auch ganz alte Bekanntschaften wieder auf, wo man sich dann in dem Moment fragt, wann haben wir uns eigentlich kennengelernt? So ging das meinem heutigen Gast und mir heute im Vorgespräch und wir haben herausgefunden, dass das Jahr, in dem wir uns kennengelernt haben, 2005 ist. Das ist also wirklich schon lange her und ich freue mich total, dass er zu Gast ist. Er ist aus Dubai zugeschaltet und ich spreche heute mit Navid Nazemian. Er ist sozusagen Herr seiner selbst, Founder und CEO von Navid Nazemian Executive Coaching. Er lebt in Dubai und ja, hat eine sehr, sehr interessante berufliche Lebensgeschichte. Da sprechen wir gleich drüber. Herzlich willkommen, Navid.
Danke, Gero. Danke für diese tolle Einführung. Und ja, in der Tat, es sind 18 Jahre her, dass wir uns das erste Mal begegnet sind.
Ja, und wir haben uns danach auch gar nicht so oft wieder gesehen. Das war damals zu Bertelsmann-Zeiten. Du warst dann damals mal im Bewerbungsprozess, warst aber zu der Zeit bei Adidas. Vielleicht fangen wir einfach mal mit dir an, weil du so einen interessanten beruflichen Lebensweg hast, der dann sicherlich auch nachher dahin führt, warum du vor einem Jahr ein Buch geschrieben hast zum Thema Executive Transition. Da kommen wir nachher drauf zu sprechen, aber erzähl doch mal, wie du eigentlich dahin gekommen bist, wo du heute bist.
Ja, also das wird wahrscheinlich viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber ich gebe die Kurzfassung gerne wieder. Und zwar, meine erste große Herausforderung bestand darin, dass ich nach 6 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in Sales zu HR wechseln wollte. Und da brauche ich dir als Master Recruiter und HRD nichts erzählen, Gero. Jeder hat mich mit großen Augen angeguckt und gefragt, was willst du denn in HR? Du bist doch im Vertrieb, du bist auch super erfolgreich im Vertrieb. Was möchtest du denn in HR tun? Und das hat tatsächlich viele, viele Interviews gebraucht, aber ich brauchte ja nur eine Stelle. Und an der Stelle darf ich einen Plug machen. Das war die Danja Frech, meine erste HR-Chefin, die gesagt hat, ich stelle dich ein, du hast zwar ein ungewöhnliches Profil für einen Personaler, das werte ich als Kompliment. Und der Grund, warum ich dich einstelle, ist, weil du wahrscheinlich der erste HRler bist, der unsere Produkte schon mal verkauft hat. Und das und so ist daraus dann eine Geschichte geworden, die sich über 20 Jahre hinzog, über 5 große Konzerne und 5 Länder, in denen ich leben und arbeiten durfte.
Wahnsinn. An der Stelle sei gesagt, dieses ganze Thema Sales und HR, ne, du hast ja recht, wenn du sagst, dass du damals der totale Exot warst und auch heute noch gibt's nach meinem Dafürhalten viel zu wenig Menschen, die sozusagen von der einen Seite mal auf die andere Seite gegangen sind im Berufsleben und verschiedene Perspektiven mitbekommen haben. Aber gerade im Kontext Recruiting wird in den letzten, würde ich sagen, 1-2 Jahren doch oft über Sales und Recruiting sehr intensiv diskutiert. Also wie hängt das eigentlich zusammen? Und ich persönlich glaube ja, dass solche Wechsel total hilfreich sind, weil natürlich du sicherlich damals ganz andere Perspektiven in das HR-Team eingebracht hast. Und genauso wäre es auch umgekehrt gewesen, wenn jetzt jemand von HR in Sales gewechselt wäre. Ne? Also ich finde das gut.
Ja, absolut. Ich darf auch, nachdem es ja schon über 20 Jahre her ist, an der Stelle verraten, ich hatte ja ein bisschen auf Vorschusslorbeeren gehofft, Gero, aber das war nicht der Fall. Also ich musste vom ersten Tag an so performen wie gestandene Personalreferenten und das war natürlich auch für mich eine ziemlich steile Lernkurve, zumindest was die Hardcore-Personalthemen anbelangte. Aber alles andere, Commercial und Business Awareness, Business Knowledge, das hatte ich quasi schon drauf und das war dann eben auch mein Vorteil.
Jetzt bist du ja jemand, der nicht nur von dem einen Funktionsbereich in den anderen gewechselt ist im Laufe der Jahre, sondern du hast ja auch gleich mehrere Konzerne sehr intensiv mitbekommen. Vielleicht kannst du mal sagen, was so die prägendsten Erfahrungen waren. Also immer unter Berücksichtigung unserer knappen Zeit natürlich.
Natürlich. Also wie gesagt, der erste Schwenk von Retail und B2B-Sales zu Sportartikel, das war schon ein großer Sprung für mich. Ich bin dann von Adidas zu GE gewechselt, damals mit einem großen Versprechen, das war ein Mid-Career-Recruit-Programm. Also es war so ein Entwicklungsprogramm für Mid-Career-Recruits, nannte sich Agile Leadership Program. Und das war überhaupt nichts für mich. Also dieses Ganze von Adidas, eine Unternehmenskultur, die irgendwie auf Werte beruhte und wirklich so fast schon wie eine Familie sich anfühlte, hin zu einem Riesenkonglomerat mit damals 360.000 Mitarbeitern. Und also das war überhaupt nichts für mich. Also es war dann auch mein erstes nicht so schönes Erlebnis, dass Transitions auch nicht immer gelingen. Und ich bin dann nach 8 Monaten bei GE raus und hatte auch erstmal nichts. Habe mich dann wieder umgehört auf dem Markt und bin dann in einem Konzern untergekommen namens British American Tobacco, BAT. Und bin dann direkt auch schon auf Auslandsentsendung gegangen und war 6 Jahre dort, hatte sehr, sehr gute Erfahrungen dort gemacht und habe wirklich viel auch in Sachen HR gelernt, wie man auch HR in einer Region irgendwie anständig irgendwie planen und durchführen kann, nicht nur in einem Markt. Und bin dann von dort aus zu Roche, das ist ein Pharmakonzern, einer der Top 10 Pharmakonzerne weltweit. Und von dort aus ging es zum Vodafone-Konzern für 8 Jahre. Und bis letzten August war ich noch dort beschäftigt. Und seit August letzten Jahres bin ich vollständig als Coach und Keynote-Speaker unterwegs. Und das habe ich ja 10 Jahre schon quasi nebenbei machen dürfen. Und jetzt darf ich das in voller Leistung und in Vollzeit ausführen.
Super. Wo bist du überall unterwegs? Ich meine, klar, ich nehme an, dass du auch viel virtuell gemacht hast, speziell in der ganzen Covid-Phase ging es ja gar nicht anders. Wenn ich das richtig verstanden habe, bist du im Moment wohnhaft in Dubai, aber machst du auch vor Ort Keynotes? Also bist du auch in Europa unterwegs oder wie ist das?
Ja, also ich hatte letztes Jahr 23 Keynotes abgeliefert, davon waren 2/3 ungefähr face-to-face vor Ort. Ich war letzte Woche, also das ist wirklich eine Woche her, in London auf der größten HR-Konferenz, das nennt sich HR Tech, mit über 2000 Teilnehmern, das war wirklich groß. Und direkt im Anschluss ging es dann nach Zürich, wo ich dann in Bern auf der National Sales Konferenz von der Swisscom eine Keynote abgeliefert habe zum Thema High-Performing Teams. Also ich komme schon gut rum. Auch für mein Coaching. Ich habe mich ja die Jahre lang jetzt hochgearbeitet, arbeite ganz oft jetzt mit CEOs und den Leadership-Teams zusammen und die haben immer noch so ein bisschen eine Präferenz für Face-to-Face. Mhm. Und so ist das dann auch zum Beispiel nächste Woche oder diese Woche, wir haben ja schon Montag hier, diese Woche am Mittwoch fliege ich nach Zürich, um da einen von meinen CEO-Kunden zu coachen. Also das gibt schon immer eine ganz gute Journey für mich, auch mal face-to-face. Manche machen das auch als hybrides Programm.
Das hört sich nach einem abwechslungsreichen Berufsleben an, was auch richtig viel Spaß macht.
Absolut, absolut.
War das für dich eigentlich schon lange klar, dass du irgendwann mal selbstständig sein wolltest?
Ja, also so ganz klar war das nicht für mich, weil so eine Konzernkarriere bringt ja auch Abhängigkeiten mit sich. Ne? Mhm. Es ist ja, man hat ja nach, ich sag mal so 18 Jahren hat man den Dreh ja raus und wenn man dann so oft schon Übergänge hinter sich gebracht hat, erfolgreich, wie ich das gemacht habe, dann weiß man auch, wie das Spiel funktioniert. Ich muss sagen, ich habe vor 3 Jahren ist mir so ein bisschen die Erkenntnis gekommen, das war am Anfang der Covid-Zeit witzigerweise, wo ich überlegt habe, ich arbeite ja schon mit Group-CEOs als Coach zusammen, quasi nebenbei. Und wie lange müsste ich noch in meiner Konzernkarriere Gas geben, damit ich dann eben Personalvorstand werde und dann mal mit unserem Group-CEO zusammenarbeiten darf? Und das war so ein bisschen die Erkenntnis, wo ich gedacht habe, also eigentlich bin ich schon so weit. Also eigentlich könnte ich quasi jetzt schon den Sprung wagen. Aber die ganze Covid-Geschichte und die ganze Unsicherheit mit Covid hat natürlich dazu beigetragen, dass man, so habe ich es mir zumindest erstmal gemacht, dass ich gesagt habe, ich schaue mir das erstmal an, wie sich das alles entwickelt. Und ja, sobald wir aus dieser Nummer raus sind, bin ich definitiv bereit für den Sprung. Und so ist das dann auch gekommen für mich.
Super, und das sozusagen zu flankieren mit einem eigenen Buch, das war dann aber sicherlich geplant, oder?
Ja, Gero, ich verrate mal ein kleines Geheimnis hier für deine Zuhörer. Ich habe 7 Jahre gebraucht, um dieses Buch zusammenzuschustern. Und das ist wirklich ungewöhnlich. Also die meisten Autoren, die ich kenne, die schreiben so in einem guten Jahr ihr Manuskript runter und dann wird's verlegt. Und also es war wirklich eine große Herausforderung für mich. Nicht, weil ich jetzt die Ambition nicht hatte, das schnell fertig zu machen oder das wirklich dann auch aufeinander zu bringen. Aber die Realität bedeutet ja, in den 7 Jahren habe ich 3 verschiedene Rollen performt, in 3 verschiedenen Ländern, in 2 großen Konzernen. Und das Coaching lief ja auch noch parallel. Also das ist dann nochmal so, dass das Leben einfach dazwischen kommt. Und ich bin heilfroh, dass der Prozess so lange gedauert hat, für mich persönlich, weil ich glaube, dass der Erfolg des Buches, der jetzt heute sehr sichtbar ist, wahrscheinlich nicht gekommen wäre, wenn ich das in einem halben Jahr oder in einem Jahr zusammengerattert hätte.
Ja, ich musste ja eben auch schmunzeln, auch im Vorgespräch schon. Das Buch heißt Mastering Executive Transitions. Also es geht um Wechsel von Führungskräften, letzten Endes von einem Unternehmen zum anderen. Und worauf man achten muss, was Fallstricke sind, warum man sowas begleiten muss, etc. pp. Da kommen wir gleich noch drauf. Aber es ist im Grunde genommen auch deine eigene Erfahrung und deine eigene Geschichte, ne?
Ja, ja, wobei ich natürlich das Buch etwas breiter forcieren wollte und auch was die Recherche angeht, sehr, sehr viel auf Zahlen, Daten, Fakten gesetzt habe. Also ich habe mit meinem Verleger immer wieder mal Gespräche geführt, wann wird denn die Recherche abgeschlossen? Das war immer die Frage, die ich in jedem Call von denen bekommen habe und irgendwann musste ich das wirklich machen. Also ich habe 156 Zitierungen in meinem Buch. Das sind Quellen, die ich verwendet habe für mein Buch und das streckt sich über 22 Seiten. Also das ist in der Tat nicht jetzt eine Autobiografie oder so habe ich es damals erlebt, sondern ich habe natürlich die Geschichten auch um die eigenen Geschichten angereichert, aber worauf ich sehr stolz bin, ich durfte 10 Executives quasi interviewen und die besten Insights aus ihren Führungsübergängen in meinem Buch dann zum Besten geben. Und so war das dann auch für mich eine runde Geschichte, dass ich sage, das ist jetzt nicht nur ein Buch für meinen Sohn und für meine Frau schön zum Lesen und vielleicht für die, die mich gut kennen, sondern das ist wirklich ein Buch, das jeder sich durchlesen kann, die sich dieses Thema als Interesse auserkoren hat.
Ist ja, glaube ich, auch mehr als ein Buch. Ne? Du hast auch einhergehend so eine Art virtuelles Lernbuch, wenn ich mal so sagen darf, dazu. Ne?
Ja, genau. Also es gibt ein Arbeitsbuch dazu, Workbook. Das fand ich auch wichtig. Also das hat auch ein Jahr gedauert, bis ich das dann zusammengeschrieben hatte. In den 7 Jahren war ein großer Teil auch dem gewidmet. Aber das war mir wichtig. Ich hatte zum Beispiel, es gibt dieses tolle Buch, Die ersten 90 Tage. Das ist ein absoluter Bestseller in den Onboarding- und Transition-Kategorien. Und ich hatte damals, als ich 2008 habe ich das Buch geschenkt bekommen, da war das schon 5 Jahre alt. Da muss ich mich hinsetzen und in Excel mir so irgendwie sowas zusammenschustern, wie ich dann die Erkenntnisse aus dem Buch für mich selber umsetzen kann. Und das wollte ich mit meinem Buch vermeiden. Also ich wollte, dass jeder, der das Buch liest und interessiert ist an der praktischen Implementierung der Ergebnisse, das dann direkt machen kann, ohne dass die Person sich hinsetzen muss und irgendwas zusammenbasteln muss.
Super. Jetzt müssen wir mal ein bisschen drüber sprechen, warum ist das Thema eigentlich so wichtig? Und ich würde ja auf jeden Fall erstmal das einbetten aus einer deutschen Perspektive. Du hast ja eine sehr internationale Perspektive, kannst gleich sagen, ob das gut übertragbar ist. Ich vermute in Teilen ja und in anderen Teilen eben nicht. Dass vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung, der Digitalisierung, die Themen Recruiting und Retention halt massiv an Bedeutung gewinnen. Und wir bewegen uns sicherlich vom Fachkräftemangel zum Arbeitskraftmangel. Jetzt geht's bei dir ja um Führungskräfte. Und jeder, der sich mit diesem Themenfeld beschäftigt, weiß natürlich, wie kritisch das ist für eine Organisation, eine neue Führungskraft zu gewinnen und onzuboarden, aber eben natürlich auch für die Führungskraft selbst. Und die Rate des Scheiterns ist immens hoch. Ich habe bei dir gelesen, irgendwie in den ersten 18 Monaten liegt die Failure Rate bei um die 40%. Das ist natürlich sowohl aus organisationaler Perspektive ein Desaster, aber natürlich auch für die Führungskraft selbst, wobei ich glaube, dass in den Zeiten, in die wir uns hineinbewegen, es für die Organisation wesentlich schlimmer ist. Denn der Arbeitsmarkt ist halt so, dass gut qualifizierte Menschen doch relativ schnell was Neues finden. Wie ist da dein Blick drauf, auch aus internationaler Perspektive?
Ja, also als ich das erste Mal diese Studie in die Hände bekam, konnte ich meinen Augen nicht glauben. Also ich musste tatsächlich nochmal zurückgehen und mir diese Studie nochmal als PDF downloaden, um sicher zu sein, dass es nicht 4 oder 14% sind, sondern es sind tatsächlich 40%. Und ich habe nicht nur diese eine Studie gefunden, sondern noch drei weitere Studien, die alle wirklich zum selben Ergebnis kommen. Und die validierste von all den vier Studien ist die von Heidrick & Struggles. Das ist einer der größten Search-Firmen in der Welt, einer der größten Headhunter, einer der sogenannten berühmten Shrek-Firms. Das ist dann das H im Shrek. Und die haben Folgendes gemacht. Die sind auch die einzigen von den Shrek-Firms, die an der Börse notiert sind. Und wie das oft so ist, wenn man an der SEC notiert ist als Konzern, hat man gewisse Transparenzpflichten zu erfüllen. Und die mussten dann tatsächlich das offenlegen, dass sie in einer Zeitperiode von 10 Jahren 20.000 Executives platziert haben in den unterschiedlichsten Unternehmen. Und von denen waren 18 Monate nach der Initialplatzierung 40% nicht mehr beschäftigt. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Zahl. Und wenn ich sage Center for Creative Leadership, McKinsey & Company, Harvard Business Review, die kommen alle zum selben Ergebnis. Manchmal wird unterschieden zwischen interner Beförderung und externem Hire. Da liegt die Quote etwas drunter. Also bei internen Beförderung liegt die Scheiterquote zwischen 27% und 33%. Bei externer Rekrutierung liegt die Scheiterquote bei 37% bis 47%. Und so kommt man am Ende doch wieder auf die 40%. Also ungefähr die Hälfte schaffen es nicht. Und das ist natürlich eine große Findung. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht, um herauszufinden, woran liegt es denn? Also woran scheitern diese Executives? Und was kann man natürlich dem entgegensetzen? Und wie kann man das richtig hinbekommen?
Okay. Das führt uns ganz direkt auch zur inhaltlichen Struktur deines Buches. Das hat vier Teile letzten Endes. Vielleicht kannst du uns da einmal durchführen. Wie ist das Buch aufgebaut?
Ja, also im ersten Teil des Buches spreche ich, es gibt natürlich eine Einleitung. Ich habe auch vor kurzem jetzt mein Hardcover, das nennt man auf Deutsch, glaube ich, ist das Einband, ja, Einband sagt man dazu.
Aber ich glaube, Hardcover versteht auch jeder.
Genau. Also Hardcover ist dann erschienen. Für das Hardcover habe ich tatsächlich auch eine Koryphäe auf dem Gebiet des Coaching, den Dr. Marshall Goldsmith, gewinnen können. Der hat dann freundlicherweise mein Hardcover geschrieben und mir geholfen, ja, dieses Buch dann auch deutlich weiter bekannt zu machen, als ich es jemals hätte tun können. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie sind denn die vier Teile des Buches aufgebaut? Im ersten Teil geht es um die Einführung und die Geschichte von Transitions. Also was sind denn so die Anfänge, was sind so die Fundamente des Transitions und warum ich glaube, dass tolle Bücher wie die ersten 90 Tage absolut wertfrei sind für Transitions auf dem Executive Level und was ist denn überhaupt ein Executive Transition Coach? Also was machen wir denn? Was unterscheidet uns von klassischen Executive Coaches? Der zweite Teil des Buches beschäftigt sich mit Herausforderungen und dieser Scheitergeschichte. Also es gibt ein ganzes Kapitel, was dem gewidmet ist, die Top 10 Gründe des Scheiterns, die ich dann nochmal auch zusammenfasse. Und was kostet das eigentlich? Du hattest das ja schon anfangs erwähnt, das muss ja wirklich teuer sein. Nicht nur für die Organisation übrigens, sondern auch für die Führungskraft. Weil wenn man dann, ich sag mal, als CEO einen spektakulären Fehler erstmal hingelegt hat und das ist dann in den Medien sehr breit zu lesen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Telefon auch ganz oft klingelt danach, um bessere Rollen angeboten zu bekommen von Headhuntern und potenziellen Organisationen, doch eher niedrig, egal wie qualifiziert man ist. Und im dritten Teil des Buches, das ist dann wirklich der Kernteil des Buches, da schaue ich mir an, wie dieses Transition Mastery, nenne ich das, also wie man das hinbekommen kann. Ich habe ja auch ein Framework in meinem Buch der Welt gegeben und gewidmet. Das nennt sich der Double Diamond Framework of Executive Transitions. Und das ist wirklich der Hauptteil des Buches und warum es sich lohnt, nicht nur für die Organisation, sondern auch für HRler etwas Zeit und Energie und auch Budget in diesen Prozess zu investieren. Und der vierte und letzte Teil des Buches, ich hätte da fast schon ein eigenes Buch nochmal darüber schreiben können, nennt sich die letzten 90 Tage. Also als Beispiel, wenn man dieses Thema googelt, Gero, also wenn ich google, wie kann ich in den ersten 90 oder 100 oder 120 Tagen erfolgreich sein, wie kann ich quasi meine Erfolgsquote erhöhen, dann bekomme ich eine Anzahl X an Suchergebnissen im Google. Wenn ich das Gleiche tue mit meinen letzten 90 Tagen, dann bekomme ich weniger als 1% der Suchergebnisse. Also das ist wirklich ein fast unerforschtes Gebiet. Und du als alter Recruitment und EVP-Guru weißt das natürlich besser als wir alle, ist, dass dieser Prozess Ende zu Ende betrachtet werden muss. Und wenn ich eine erfolgreiche Transition oder einen Übergang hinbekommen möchte, fängt das ja schon mit dem Incumbent an und nicht nur erst, wenn die neue Führungskraft auf Tag 1 quasi im Unternehmen angekommen ist und erst dann fange ich an, diesen Erfolg dann irgendwie versuchen zu herbeizuführen. Also
das ist so ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, dass der wirklich oft ganz vergessen wird heutzutage. Das liegt natürlich daran, dass wir aus altem Denken kommen, aus Arbeitgebermärkten, wo halt immer genügend Menschen da waren und man vielleicht dachte, ich muss mir gar nicht so viel Mühe geben. Ne? Aber den Prozess schon einzuleiten, wenn der Vorgänger, die Vorgängerin noch da ist, das macht natürlich eigentlich total viel Sinn. Und es kann ja sogar im Idealfall so laufen, dass man miteinander sozusagen daran arbeitet, das gut hinzubekommen. Geht natürlich nicht in allen Konstellationen, aber es gibt sicherlich Konstellationen, wo das auch möglich ist.
So ist das. Ja, absolut richtig.
Spannend. Ja, gut, dann hast du ja wahrscheinlich schon eine Idee für ein Folgewerk, oder?
Also Gero, ich sage ganz unbescheiden, es hat mich ja 7 Jahre gekostet, dieses schöne Buch zusammenzuschreiben. Jetzt möchte ich auch mal 7 Jahre Zeit nehmen, um mir diesen Erfolg einfach mal auf der Zunge gehen zu lassen. Und dann im nächsten Leben, wenn mal ganz viel Zeit ist und ein Jahr Auszeit auf der ruhigen Insel, dann schaue ich mir vielleicht das nächste Buch an. Aber wirklich, also ich finde auch, und das ist wirklich Zufall, ich wünschte, ich wäre so strategisch quasi von Anfang an gewesen. Das Thema meines Buches ist ja ein Evergreen-Thema. Absolut. Ich kenne einen sehr, sehr guten, befreundeten Personaler, der ist auch ein toller L&D-Typ. Und der hat ein Buch geschrieben über digitale Transformation. Und der hat
die Halbwertszeit nicht so, ne?
Ja, der hat mit mir gescherzt und hat gesagt, an dem Tag, also er hat ein Jahr gebraucht, das Buch hat auch nur 100 Seiten, also das kann man ganz schnell auch zusammenlesen. Er hat mit mir gescherzt und hat gesagt, an dem Tag, wo er sein Manuskript an seinen Verleger gemailt hat, war ungefähr die Hälfte dessen schon veraltet.
Ja, das ist bei dir nicht so. Ja.
Und das ist bei meinem Thema, das ist wie die ersten 90 Tage. Also was wird sich signifikant in Führungsübergängen in den nächsten 2 Jahren verändern? Also mir fällt da wirklich nichts Großes ein. Und entsprechend möchte ich auch wirklich dieses Buch in jeglicher Form zur Verfügung stellen. Also bislang gibt es das Buch als E-Book, als Paperback und Hardcover. Ich habe hier in einem Studio hier in Dubai schon das Hörbuch aufgenommen. Das wird im Juli gelauncht werden und ist dann aus Audible oder in den allen gängigen Hörformaten zugänglich. Und danach möchte ich gerne noch ein E-Learning bauen, was wirklich auch zwischen dem Buch und dem 1:1 Arbeiten mit mir sitzt. Und das braucht natürlich auch wieder viel Zeit, viel Energie. Das braucht auch Experten, das braucht wieder ein Studio und so weiter. Also ich sag mal, ich habe eine volle Product Roadmap, aber ein zweites Buch ist erstmal nicht in Sicht.
Super, aber Langeweile ist eben auch nicht in Sicht. Ja, wenn du jetzt an der Verbreitung des Buches arbeitest, dann muss ich jetzt natürlich als Saatkorn-Podcaster hier dreist fragen, können wir vielleicht 3 Bücher in die Saatkorn-Lostrommel werfen?
Absolut, absolut. Warum nicht? Das mache ich gerne.
Super, ganz, ganz herzlichen Dank. Also wer jetzt zuhört und ein Buch gewinnen möchte, der schreibt mir bitte eine E-Mail an gewinne@saatkorn.com mit dem Betreff Mastering Executive Transitions. Das ist auch der Titel des Buches von Navid. Und ja, mit etwas Glück liegt 1 von 3 Exemplaren demnächst bei dir im Briefkasten. Okay, Navid, die Zeit rennt hier in dem Podcast leider, weil ich finde ganz spannend, was du machst. Vielleicht letzte Frage von mir. Da Saatkorn den Claim hat, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Was hat dich in letzter Zeit inspiriert?
Ja, bevor ich auf die Frage zurückkomme, wollte ich das noch toppen. Also ich verlose in deinem Auftrag gerne die 3 Bücher und lass mich noch mal die 3 Arbeitshefte oder Arbeitsbücher dazu verlosen. Also das ist dann, dass jeder, der ein Buch gewinnt, auch die Möglichkeit hat, wirklich das dann zu erleben, was es heißt, das Buch dann umsetzen zu können oder zu wollen.
Sehr cool. Ganz, ganz herzlichen Dank, Navid.
Gut. Okay, also um auf die Frage zurückzukommen bezüglich Inspiration, ja. Und es ist ja wirklich so, man hat ja das große Glück, ich habe das große Glück, dass ich auf vielen verschiedenen Veranstaltungen bin, viele tolle Speaker erlebe und wirklich also mit Themen berieselt werde und Ideen und Inspiration. Und ich würde heute gerne eine Geschichte nennen aus der Swisscom-Veranstaltung. Also das ist wirklich von vor 2 Tagen am Samstag in Bern. Da war als Überraschungsgast der Christoph Eschlimann eingeladen. Das ist der Group CEO von der Swisscom. Total entspannter Typ. Wenn ich nicht gewusst hätte, dass er der Group CEO ist, dann hätte er auch einer der Teilnehmer sein können. Also wirklich down to earth und super, super, super nett. Er hat auf der Bühne eine Frage gestellt bekommen und ich habe schon gedacht, das ist eine Fangfrage. Da ging das um das Thema Ausgleich und sich die Zeit nehmen für die Ruhe quasi nach der Arbeit und ob er das jemals hinbekommen hat und was er dazu zu sagen hätte. Und ich glaube, ich sage nichts Falsches, wenn ich sage, dass 60% der CEOs, mit denen ich zusammenarbeite, in der Regel 4 bis 5 Stunden schlafen. 6 ist schon ein Luxus für die meisten. Und da hat sich der Christoph Eschlimann auf der großen Bühne hingestellt und gesagt, also nicht nur ist das wichtig, sondern das ist kritikal, wenn man dann nie abschaltet und nie Abstand hat zu der eigentlichen Arbeit, da kann man nicht auf der höchsten Ebene performen. Und ich fand, das war super authentisch, das war super inspirierend und das war etwas, was ich definitiv persönlich nicht erwartet hatte von einem Group-CEO, der sich vor versammelter Sales-Mannschaft hinstellt auf der großen Bühne und sagt, Freunde, das ist nicht nur wichtig, sondern das ist kritikal. Und ich fand das sehr inspirierend und das war wirklich eines der Highlights für mich von der Veranstaltung.
Das ist eine super tolle Inspiration, Navid. Ich könnte eine ganz ähnliche Geschichte von einem Ex-Bertelsmann-CEO erzählen, der das bei so einem Führungsnachwuchskräfte-Meeting, wo ich damals auch schon lange her mit dabei war, auch genauso erzählt hat. Und das ist für mich absolut hängen geblieben. Versuche ich selber umzusetzen. Das ist natürlich nicht jeden Tag machbar, aber so als Grundprämisse ist das, glaube ich, eine ziemlich schlaue Idee, um solchen Themen wie Burnout etc. vorzubeugen. Absolut. Ja, du, das war ein Riesenvergnügen, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg und Spaß weiterhin mit dem, was du tust, mit deinem Buch. Man merkt, dass Passion da eine ganz große Rolle spielt. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast.
Sehr gerne, sehr gerne. Und danke für die Einladung. Und ich hoffe, dass wir weiter in Kontakt bleiben, Gero.
Das machen wir. Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch mal eine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.